den Auftrag, für das Evangelium zu leiden. Paulus weiß, dass sein Freund Timotheus gerne aufgeben würde manchmal. Manchmal hat er es satt. Er ist fertig. Er möchte einfach aufhören. Und sein Brief ist sehr ehrlich. Er schreibt nicht in seinem Brief, Timotheus, so schlimm ist es nicht. Es werden keine Schwierigkeiten mehr kommen. Er ist ganz ehrlich. Er sagt, es wird nicht leicht sein. Es wird nicht leicht sein, in der Gemeinde zu arbeiten. Als Christ wirst du immer leiden müssen für das Evangelium. Im ersten Teil des Kapitels liegt das Thema Leid auf der Hand. Vers 3, nimm Teil an den Leiden. Vers 9, im Evangelium ertrage ich Leid bis zu Fesseln wie ein Übeltäter. Im zweiten Teil geht es um die Irrlehre in der Gemeinde in Ephesus und darum, wie Timotheus damit umgehen soll. Und eine solche Auseinandersetzung bringt immer Leid mit sich. Es bringt immer Schwierigkeiten mit sich. Es ist nicht leicht, mit solchen Problemen in der Gemeinde umzugehen. Es tut weh. Und wir müssen bereit sein, genauso wie es wichtig für den Timotheus war, für das Evangelium zu leiden. Und jeder von uns leidet für das Evangelium. Manchmal werden wir ausgelacht. Manchmal wäre es viel leichter, einfach aufzugeben. Es ist nicht schön, als Spinne gesehen zu werden. Einige damals haben diese Entscheidung schon getroffen gehabt. Sie haben aufgegeben. Kapitel 1, Vers 15. Wir haben das gestern gesehen. Timotheus aber soll anders sein. Kapitel 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Timotheus, du kannst anders sein, du kannst stark sein. Es ist interessant, Paulus schreibt nicht, sei stark in der Kraft, die in Christus Jesus ist, das wäre auch wahr. Er schreibt, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wir haben gestern von der Gnade schon gelesen, Kapitel 1, Vers 9. Wir sind durch Gnade errettet, nicht nach unseren Werken. Wenn das dir wirklich bewusst ist, jeden Tag, Timotheus, dass es alles Gnade ist, dass du Gott gehörst, dass es alles Gnade ist, dass du in den Himmel kommst, dann wirst du Kraft daraus schöpfen können. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Vers 1 wieder, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, den Christus Jesus ist. Ich glaube, wir sollten über diese Gnade viel mehr nachdenken. Dann können wir Kraft daraus schöpfen. Und es ist sehr wichtig, dass Timotheus Kraft schöpft, weil er eine sehr wichtige Aufgabe hat. Und das ist irgendwie der Übertitel fast für das ganze Kapitel. Vers 2. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Es geht wieder um die apostolische Lehre. Und es geht darum, wie wichtig das ist, dass diese Lehre richtig und treu weitergegeben wird. Timotheus, du musst diese Lehre weitergeben. Du musst das Wort Gottes weitergeben. Und der Ausdruck ist sehr wichtig in Vers 2. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an. Das Wort anvertrauen haben wir schon gestern gelesen ein paar Mal. Es steht zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 12 am Ende des Verses, ich bin überzeugt, dass Gott mächtig ist, mein anvertrautes Gut, das ist das Evangelium, bis auf jenen Tag zu bewahren. Das heißt, Paulus spricht hier von einer Kette. Er verwendet das Wort nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er manchmal an Ketten gedacht hat, weil er im Gefängnis gesessen ist. Er denkt an eine Kette. Die Kette fängt mit Gott an. Gott hat Paulus das Evangelium anvertraut. Zweites Glied in der Kette, Paulus hat Timotheus das Evangelium anvertraut. Drittes Glied in der Kette, Kapitel 2, Vers 2, Timotheus soll jetzt anderen Menschen das Evangelium anvertrauen. Viertes Glied in der Kette, diese anderen Menschen müssen dazu fähig sein, dieses Evangelium noch anderen Menschen anzuvertrauen. Das ist eine Kette. Und Paulus sagt, du Timotheus, du hast dieses Evangelium von mir gehört, jetzt musst du das weitergeben. Aber nicht, damit diese Leute dann sagen, sehr schön, jetzt habe ich das Evangelium, ich behalte es für mich. Na, sie müssen es auch weitergeben, sodass andere auch davon erfahren können und das weitergeben können. Timotheus, vertraue das Evangelium anderen an. Und diese Menschen, die du lehrst, müssen zwei wichtige Eigenschaften haben. Zunächst, sie müssen treu sein. Vers 2, vertraue treuen Menschen an. Sie müssen zuverlässig sein. Es geht hier um ihren Charakter. Sie müssen Christen sein, die gewachsen sind in Christus. Du musst wissen können, Timotheus, nachdem sie das Evangelium wirklich kapiert haben, werden sie es nicht verdrehen. Sie werden nicht sagen, diese Zahl gefällt mir nicht. Na, sie sind treu. Sie sind treu. Sie sind zuverlässig. Die zweite Eigenschaft, sie müssen imstande sein, das Evangelium anderen zu vermitteln. Treuen Menschen, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Timotheus muss gewisse Christen finden, die nicht nur treu sind, das ist Charakter, sondern auch fähig sind, das ist Gabe, dieses Evangelium weiterzugeben. Beides muss zusammenpassen. Gabe und Charakter. Charakter und Gabe. Treu sein und die Fähigkeit, das anderen weiterzugeben. Jede Gemeinde braucht solche Christen, die zuverlässig sind und die Wahrheit klar erklären können. Dieses Prinzip in Vers 2 ist sehr, sehr wichtig für eine wachsende Gemeinde. Dass nicht nur einer dasteht und alles erklärt, sondern dass auch das andere das lernen, damit diese Kette weitergehen kann. Und wir sollten immer auf der Suche sein nach Christen, die klar lehren können und die auch in Christus, was ihren Charakter betrifft, aufwachsen. Ich kann an einen gewissen Studenten denken. Er ist noch jung im Glauben, aber ich staune, wie gut er die Dinge erklären kann. Ich war in einer Bibelgruppe mit ihm zusammen und jemand hat eine Frage gestellt, was bedeutet das überhaupt? Und ich habe es erklärt und ich habe gedacht, ziemlich gut erklärt. Und der die Frage gestellt hat, hat gesagt, na, ich komme überhaupt nicht mit, was meinst du? Und dann hat dieser andere Student gesagt, ja, ein gutes Beispiel dafür wäre, und hat ein Beispiel gebracht und alle haben gesagt, ah ja, wow. Und nach einer halben Sekunde Empörung, wo ich mir gedacht habe, warum habe ich das nicht machen können, habe ich mich riesig gefreut. Das ist jemand, der fähig ist zu lehren. Und ich freue mich. Wir werden mal sehen, wie es mit ihm weitergeht. Der Charakter muss auch dazu passen. Treu sein und fähig sein. Aber das ist großartig, wenn wir anfangen, Menschen in unseren Gemeinden zu erkennen, die diese Eigenschaften haben. Es geht nicht nur um die Gabe, lehren, es geht auch um den Charakter, zuverlässig sein. Beides ist sehr wichtig. Kommen wir jetzt zu den Versen 3 bis 13. Und hier ist noch ein Übertitel, Vers 3, nimm teil an den Leiden. Leide für das Evangelium. Mit anderen Worten, Timotheus, es wird nicht leicht sein, als Christ zu leben. Zunächst in den Versen 3 bis 7, wie könnte dieses Leiden ausschauen? Es ist okay zu sagen, ja, es bedeutet Leiden, wenn man als Christ lebt, aber wie könnte das ausschauen? Was meinst du, Paulus, wenn du sagst, jeder Christ muss leiden? Und als Antwort auf diese Frage gibt uns Paulus 3 Bilder, damit wir das Leben oder das Leiden als Christ besser verstehen können. Schauen wir uns diese Bilder an. Bild Nummer 1, der Soldat, Verse 3 und 4. Nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Ein guter Soldat lässt sich nicht ablenken. Die Alltagsgeschäfte sind nicht an sich falsch, aber er hat eine höhere, eine wichtigere Priorität. Das heißt, die Alltagsgeschäfte für uns sind nicht falsch. Wir müssen in der wirklichen Welt leben, aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Es gibt was Wichtigeres. Das heißt, Familie ist wichtig, Beruf ist wichtig, diese Sachen sind wichtig. Aber etwas ist mir noch wichtiger. Beziehungsweise jemand ist mir noch wichtiger. Es ist mir noch wichtiger, die Anerkennung meines Befehlshabers zu kriegen. Vers 4. Wichtiger ist, dass Jesus mein Leben anschaut und sagt, Andrew, ich freue mich, wie du lebst. Ich freue mich, wie du dich einsetzt. Das soll mir das Wichtigste sein. So sollte es bei uns ausschauen. Wir haben einige von uns, alle, glaube ich, ein sehr, sehr volles Leben. Wir haben viel zu tun. Paulus bedeutet nicht, dass wir das Ganze über Bord werfen sollten. Aber er meint, dass wir die richtigen Prioritäten haben sollten. Jesus hat uns angestellt und er soll immer die Nummer eins sein in unserem Leben. Bild Nummer 2, der Wettkämpfe, Vers 5. Wenn aber auch jemand am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er hat denn gesetzmäßig gekämpft. Paulus denkt vielleicht an die Olympischen Spiele. Der Sportler, der wirklich was erreichen will, ist bereit, auf gewisse Dinge zu verzichten. Ich muss sagen, wenn ich diese drei Berufe anschaue in diesen Versen, ist kein Beruf da, wo ich manchmal gedacht habe, so möchte ich werden. Und ich möchte sicher kein Sportler sein, aber ich habe in den letzten 2 Jahren angefangen zu joggen. Viele glauben das gar nicht, aber das stimmt wirklich. Aber wenn ich wirklich ein erfolgreicher Sportler werden möchte, dann müsste ich bereit sein, auf Dinge zu verzichten. Und wenn ich zum Beispiel an den Olympischen Spielen teilnehmen würde, was ziemlich unwahrscheinlich ist, dann müsste ich die Regeln beachten. Steht ganz klar da in Vers 5, gesetzmäßig. Ich muss die Regeln beachten. Wie will Gott, dass ich laufe als Christ? Es ist anstrengend, Christ zu sein, und ich muss die Regeln beachten. Und es ist ein Siegeskranz da. Das ist das Tolle. Ich darf das Ziel vor Augen haben. Ein gewisses Leiden ist da für den Sportler. Manchmal wird es wehtun, Christ zu sein. Manchmal möchte ich einfach meine eigenen Regeln erfinden. Na na, sagt Paulus. Ich muss die Regeln beachten. Und Bild Nummer 3 ist der Bauer, Vers 6. Der Ackerbauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Er muss hart arbeiten. Er müht sich, steht da in meiner Übersetzung. Er muss hart arbeiten. Ich bin sehr froh, dass ich nicht, dass mein Vater nicht Bauer war. Sehr froh, weil ich sonst mitmachen hätte müssen. Und ich stelle mir das wirklich schrecklich vor. Das ist wirklich harte Arbeit. Und Paulus möchte, dass das uns bewusst ist. Das ist harte Arbeit, als Christ zu leben. Es ist harte Arbeit, wirklich mit dem Herrn zu leben, für den Herrn zu leben. Der Bauer muss monatelang arbeiten, bis er was sieht. Und eines Tages aber kommt die Ernte. Eines Tages sieht er was. Und dann darf er als Erster vom Ertrag des Feldes essen. Timotheus, Christsein ist harte Arbeit. Ich habe dir nie was anderes gesagt. Ich habe dir nie was anderes versprochen. Ein gewisses Leiden ist immer dabei. Das ist manchmal Kampf. Aber mit diesen drei Bildern möchte Paulus auch ermutigen. Er möchte uns ermutigen. Es ist in jedem Bild Freude da. Freude vielleicht noch nicht, aber Freude in der Zukunft. Habt ihr das gesehen? Vers 4, am Ende des Verses, ich kann Jesus eine Freude bereiten. Vers 5, ich werde den Siegeskranz bekommen. Vers 6, ich werde die Ernte erleben. Es ist Freude da. Und das gibt uns Mut, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Wenn wir diese Freude nicht vergessen, werden wir das Leiden für das Evangelium in der richtigen Perspektive sehen. Vers 7, wir sollten darüber nachdenken, bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Ich denke manchmal, wenn ich Mutter wäre, ja, das ist klar, ich bin nicht Mutter, aber wenn ich Mutter wäre, dann würde es mich manchmal fertig machen, wenn Prediger sagen, du musst eine halbe Stunde stille Zeit machen jeden Tag. Du musst das machen. Dann denke ich mir, aber wann finde ich die Zeit dazu? Ja, dann musst du aufstehen, bevor die Kinder wach werden. Sie werden um 5:30 wach. Und ich glaube, es gibt gewisse Mütter, die fertig werden dadurch. Aber man kann vielleicht ein paar Verse auswendig lernen und sie mitnehmen in den Tag hinein. Und immer wieder, wenn ich eine halbe Sekunde Zeit habe, okay, eine Viertelsekunde Zeit habe, dann kann ich über diesen Vers nachdenken. Und es wäre gut, Paulus empfiehlt das in Vers 7, dass wir über diese drei Bilder nachdenken. Vielleicht könntest du das erste Bild auswendig lernen und einen ganzen Tag lang immer wieder darüber nachdenken, was das für dich heißen würde. Herr, was würde das in meinem Leben bedeuten? Und dann morgen das zweite Bild, übermorgen das dritte Bild. Das wäre eine Möglichkeit. Wie kann dieses Leiden in unserem Leben ausschauen? Es bedeutet keine Ablenkungen, das ist der Soldat. Es bedeutet Selbstdisziplin, das ist der Wettkämpfer. Es bedeutet harte Arbeit, das ist der Bauer. Aber jetzt eine zweite Frage, weil ich glaube, dass Paulus spürt, dass Timotheus vielleicht noch nicht ganz überzeugt ist. Die zweite Frage lautet so: Warum sollte ich bereit sein, für das Evangelium zu leiden? Warum sollte ich bereit sein, für das Evangelium zu leiden? Okay, Paulus, du hast es ein bisschen erklärt jetzt in den Versen 3 bis 7, wie das ausschauen könnte, aber warum sollte ich dazu bereit sein? Und ich finde es großartig, dass Paulus diese Frage beantwortet in den Versen 8 bis 13. Er versteht den Timotheus, er gibt ihm Gründe, warum er nicht aufgeben sollte. Er hat es schon im ersten Kapitel gemacht. Und jetzt macht er das wieder im zweiten Kapitel. Er ist ein guter Lehrer, ist der Paulus. Der erste Grund ist Jesus, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Timotheus, denke an Jesus Christus, wenn du das Gefühl hast, ich möchte aufgeben. Jesus war der Christus, der Messias aus der Nachkommenschaft Davids, Vers 8. Und du weißt es eh, er hat als Mensch so viel gelitten, er ist gestorben. Aber das war nicht das Ende der Geschichte. Das Leiden Jesu war nicht das Ende der Geschichte. Denke an Jesus Christus, auferweckt aus den Toten. Das Leiden war nicht das Ende der Geschichte. Und das kann für dich eine Ermutigung sein, wenn du mitten im Leid steckst, wenn du denkst, die Gemeindearbeit ist mir zu schwer, ich würde lieber aufhören. Denk an Jesus, auferweckt von den Toten. Zweiter Grund, Paulus selbst, die Verse 9 und 10. Paulus nimmt sich selbst hier als Beispiel, warum und als Grund, warum der Timotheus nicht aufgeben sollte. Vers 9, indem ich Leid ertrage bis zu Fesseln wie ein Übeltäter. Vergiss nicht, Timotheus, dass ich sehr viel durchmachen habe müssen. Ich sitze im Gefängnis wie ein Übeltäter, nicht als Übeltäter, sondern wie ein Übeltäter. Ich habe nichts Falsches gemacht. Ich leide für das Evangelium. Es ist ganz unfair, ungerecht ist das, aber ich leide für das Evangelium. Und warum? Warum bin ich dazu bereit? Es geht noch einmal um die Zukunft, Vers 10. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Warum lohnt sich das Ganze, dass ich für das Evangelium leide? Hier ist die Antwort. Vers 10, es gibt viele Menschen, sagt Paulus, die noch nicht Christen sind, aber sie werden Christen werden. Und es lohnt sich, dass ich mich für diese Leute einsetze, indem ich das Evangelium predige, indem ich auch für das Evangelium leide. Gott ist in gewissen Menschen schon am Wirken, in den Auserwählten, Vers 10. Er zieht sie schon zu sich. Er ist schon am Wirken. Und es lohnt sich, dass ich mich für dieses Evangelium einsetze deswegen. Diese Leute werden Christen werden. Diese Menschen, die Gott erwählt hat, durch Jesus Christus werden sie errettet werden. Und eines Tages werden sie in den Himmel kommen. Vers 10, sie werden die ewige Herrlichkeit erlangen. Wow, es lohnt sich. Timotheus, denk du an die Zukunft. Deine Arbeit, ja, ich weiß, das ist schwer. Ich weiß, dass sehr viel Leid damit verbunden ist. Aber denk an die Zukunft. Denk an die Menschen, die mit dir eines Tages in der ewigen Herrlichkeit stehen werden. Denk daran, diese Leute, die momentan vielleicht schwierige Leute sind, die momentan dir Schwierigkeiten bereiten, eines Tages werden einige von ihnen mit dir im Himmel stehen. Es lohnt sich doch, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und der dritte Grund ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, die Verse 11 bis 13. Das Wort Gottes kann nicht in Fesseln gelegt werden. Vers 9 haben wir schon gelesen, drüber gelesen. Vers 9 am Ende des Verses. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Das erinnert mich schon wieder an Psalm 147. Das Wort des Herrn läuft schnell. Das haben wir Sonntag in der Früh gelesen. Aber das Wort Gottes kann nicht in Fesseln gelegt werden. Ich sitze im Gefängnis, aber das Wort Gottes ist frei. Und das Wort ist gewiss, Vers 11. Die Verse 11 und 12, zumindest der Anfang von Vers 12, wollen uns ermutigen. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Das Neue Testament sagt, wenn man an Jesus glaubt, dann glaubt man in Jesus hinein. Das ist der griechische Ausdruck. Man glaubt in Jesus hinein. Wenn ich Christ werde, dann bin ich in Christus. Deswegen verwendet Paulus diesen Ausdruck immer wieder. Christen sind Menschen, die in Christus sind. Und das bedeutet, dass sein Tod auch ein Tod für mich bedeutet. Das heißt, die Bibel sagt, als Jesus gestorben ist, bin ich gestorben, weil ich in Christus bin. Der alte Andrew Page ist gestorben, als Jesus gestorben ist. Und darum geht es hier, denn wenn wir mitgestorben sind, der alte Ich, der alte Mensch ist gestorben, werden wir auch mitleben. Denk an die Zukunft wieder, das ist die Verheißung des Wortes Gottes, Timotheus, es lohnt sich. Wenn wir ausharren, Vers 12 am Anfang des Verses, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir mit ihm geduldig leiden, werden wir auch mit Jesus herrschen. Und wir haben das gestern Abend gehört, oder? Wir sind dazu geschaffen worden, zu herrschen. Wir werden dieses Ziel erreichen. Wir werden das leben. Wir werden das tun. Aber es ist auch eine Warnung da in Vers 12. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Matthäus 10, Vers 33. Timotheus, das ist vielleicht deine Gefahr, dass du zurückgehst, dass du aufgibst. Vers 13 ist ein schwieriger Vers. Die Kommentare haben verschiedene Meinungen darüber und ich bin ehrlich gesagt nicht im Klaren darüber, was das bedeutet. Es kann bedeuten, wenn wir untreu sind, dann bleibt Gott treu und er wird uns nie loslassen. Und das stimmt ganz sicher. Es kann auch bedeuten, wenn wir untreu sind, zeigt das, dass wir nicht wirklich Christen sind. Und dann bleibt Gott seinem eigenen Charakter treu und wir werden nicht zu ihm in den Himmel kommen. Auf jeden Fall bedeutet es nicht, dass Christen ihr Heil verlieren können. Aber es bedeutet, dass Gott immer treu bleibt. Wenn einige von euch mir Licht geben könnt für diesen Vers nachher, bin ich dankbar. Aber wenn wir wirklich Christen sind, werden wir Jesus nicht verleugnen. Wir werden treu bleiben. Und wir dürfen wissen, er hält uns in seiner Hand. Wir haben jetzt einen Einblick bekommen in das Christsein. Es wird nicht leicht sein, Timotheus, als Christ zu leben. Aber es gibt viel Grund, warum es sich lohnt. Gib nicht auf. Und ich möchte das uns sagen heute. Wir machen alle manchmal Phasen durch, wo wir denken, ach, es reicht mir. Es reicht mir. Oder? Und es kann sein, dass einige von uns gerade in so einer Phase sind, jetzt, diese Woche. Und ich möchte uns nur ermutigen und sagen, es lohnt sich, weiterzumachen. Denk an die Zukunft. Denk an die Herrlichkeit. Denk an Jesus Christus, auferstanden von den Toten. Denk an Paulus, der alles mitgemacht hat, alles durchgemacht hat, weil er gewusst hat, andere Menschen werden mit mir in der ewigen Herrlichkeit stehen. Und denk an die Verheißungen des Wortes Gottes. Es ist wirklich wahr. Gott hat uns in seiner Hand. Es lohnt sich. Was immer es kostet, es lohnt sich. Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt, die Verse 14 bis 26. Hier zum ersten Mal kriegen wir einen Einblick in die Probleme der Gemeinde. Warum hat Timotheus so eine Angst? Warum geht es ihm so schlecht? Die Verse 14 bis 26, die Probleme der Gemeinde. Und Paulus wird uns drei Dinge zeigen in diesem Abschnitt. Er wird uns das Problem schildern, was für Probleme die Gemeinde gehabt hat in Ephesus und auch jede Gemeinde hat manchmal. Er wird uns die Auswirkungen von diesen Problemen beschreiben. Und er wird uns die Lösung erklären. Er wird Timotheus sagen, wie er diese Situation handhaben sollte. Es gibt in diesem Abschnitt wieder drei Bilder. Er verwendet immer wieder Bilder in diesem Kapitel. Zunächst der Arbeiter, der richtig schneidet, Vers 15. Wir werden darauf zurückkommen, keine Panik. Der Arbeiter, der richtig schneidet, Vers 15. Zweitens die Gefäße, das Bild der Gefäße, die Verse 20 und 21. Und drittens das Bild des Knechtes, Vers 24. Drei Bilder, die in diesem Abschnitt verwendet werden. Und jedes Bild soll uns helfen, die Gemeindesituation besser zu verstehen. Das Problem, die Auswirkungen, die Lösung. Jedes Bild befindet sich in einem gewissen Abschnitt. Und das möchte ich kurz erklären, das wird wichtig sein für die nächsten Minuten. Das Bild des Arbeiters, Vers 15, befindet sich in dem Abschnitt Verse 14 und 15. Diese zwei Verse gehören zusammen. Das ist der erste Abschnitt, 14 und 15. Das Bild der Gefäße befindet sich in dem Abschnitt 16 bis 22. Das ist der zweite Abschnitt, 16 bis 22. Und das Bild des Knechtes befindet sich in dem Abschnitt 23 bis 26. Drei Bilder, drei Abschnitte. 14 und 15, 16 bis 22, 23 bis 26. Und in jedem Abschnitt beschreibt Paulus das Problem, die Auswirkungen, und die Lösung, in jedem Abschnitt. Das Problem, die Auswirkungen und die Lösung. Und ich möchte diese Stelle so anschauen. Wir werden zunächst das Problem anschauen, und zwar in allen drei Abschnitten. 14, 15, 16 bis 22, 23 bis 26. Dann werden wir die Auswirkungen anschauen, in allen drei Abschnitten, 14 und 15, 16 bis 22, 23 bis 26. Und dann zum Schluss werden wir die Lösung anschauen, in allen drei Abschnitten, 14, 15, 16 bis 22, 23 bis 26. Und wir werden sehen, in jedem Abschnitt hat die Lösung etwas mit diesem Bild zu tun. Die drei Bilder sind da, um uns die Lösung für das Problem und für die Auswirkungen zu zeigen. Ich hoffe, dass das klar ist. Ich finde es spannend, wie es aufgebaut ist. Ich bin gespannt, ob es jetzt funktioniert. Lassen wir uns ansprechen. Erstens das Problem. das Problem? Was ist das Problem, mit dem der Timotheus sich auseinandersetzen muss? In den Versen 14 und 15 ist das Problem Wortstreit. Wortstreit, Vers 14. Dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen. Ich glaube, es geht um fruchtlose Diskussionen. Und ich nehme an, die meisten von uns haben irgendwann einmal an mindestens einer fruchtlosen Diskussion teilgenommen. Ich denke auch hier. Das Problem ist, wenn man das macht, wenn man Wortstreit hat, wenn man fruchtlose Diskussionen führt, dann hat man die wichtigsten Sachen vergessen. Dann hat man das Evangelium vergessen. Und das ist ein Problem für eine Gemeinde, für einige Gemeinden. Es gibt Wortstreit zu verschiedenen Themen, faszinierende Themen. Aber wir haben das Wichtigste vergessen. Schauen wir das Problem in den Versen 16 bis 22 an. Hier geht es um gottloses Geschwätz, Vers 16. Die unheiligen leeren Geschwätze aber vermeide. Und Paulus gibt uns ein Beispiel davon in den Versen 17 und 18. 17, dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Ja, das ist diese Irrlehre, die sie verbreitet haben. Das ist dieses gottlose Geschwätz, das sie verbreitet haben. Diese Lehre sieht so aus. Die Auferstehung ist schon geschehen. Und wir lesen das und wir denken, ja, das ist wahr, Jesus ist schon auferstanden. Aber es geht nicht hier um die Auferstehung Jesu, es geht um unsere Auferstehung. Und dann sagst du, aber das stimmt auch. Ich meine, wir sind zu neuen Menschen auferstanden, oder? Ja, das stimmt auch. Aber es geht um die zukünftige Auferstehung. Erst bei der zukünftigen Auferstehung werden alle unseren Probleme gelöst werden. Erst ab dann werde ich nicht mehr sündigen. Erst ab dann werde ich der vollkommene Andrew Page sein. Erst ab dann werde ich kein Leid mehr ertragen müssen. Aber diese beiden haben gesagt, na, wir sind schon auferstanden. Die Auferstehung ist schon vorbei. Wir haben keine Probleme mehr. Wir sündigen nicht mehr. Es ist alles okay. Wir schweben einfach. Uns geht's immer gut. Und die haben diese Irrlehre verbreitet. Diese Leute haben das Gegenteil gesagt von dem, was die Bibel sagt. Sie haben gesagt, das Leben als Christ ist nur Freude, nur Freude. Gott sei Dank, es gibt Freude jetzt, aber es gibt auch Leid. Das haben wir schon gesehen. Sie haben gesagt, ein Christ braucht nie zu leiden, er ist auferstanden. Stimmt, dass er auferstanden ist, aber Leid ist da, bis wir die zukünftige Auferstehung erleben. Gottloses Geschwätz, gefährliche Irrlehre. Schauen wir das Problem in dem dritten Abschnitt an, 23 bis 26, Vers 23, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab. Törichte und ungereimte Streitfragen, unsinnige und fruchtlose Grübeleien. Zeitvergeudung. Und es gibt Christen in vielen Gemeinden, die dazu neigen, solche Diskussionen zu führen. Es hat manchmal etwas mit der Persönlichkeit zu tun. Ich verstehe das nicht, aber es gibt gewisse Leute, die Randfragen unbedingt herausholen wollen und nur darüber reden wollen. Das ist der Lieblingsthema. Anstatt dass das Lieblingsthema das Kreuz ist oder die Liebe Gottes zu uns, ist das Lieblingsthema Entrückung vor Trübsal, mitten im Trübsal, nach Trübsal. Sie können nur darüber reden. Und das ist eine Ablenkung für die Gemeinde Gottes. Das ist das Problem in Ephesus in der Gemeinde. Wortstreit, Geschwätz, Streitfragen, Irrlehre. Paulus erkennt diese Probleme, weil er das Evangelium bewahrt. Wenn man das Vorbild der gesunden Worte festhält, Kapitel 1, Vers 13, dann kann man das Falsche erkennen. Aber das waren die Probleme. Und es sind Probleme, die wir sehr oft haben bei uns. Spannungen treten auf, weil diese Streitfragen immer wieder in den Raum gestellt werden. Das Problem. Zweitens schauen wir uns die Auswirkungen an. Die Auswirkungen. Zunächst im ersten Abschnitt die Verse 14 und 15. Vers 14. Dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Das ist die Auswirkung. Das Verderben der Zuhörer. Solche Diskussionen bringen den Zuhörern nur Schaden, weil sie das Wichtigste vergessen. Weil das Evangelium nicht mehr im Mittelpunkt ist. Sie verwirren das Gleichgewicht. Sie konzentrieren sich auf die falschen Sachen. Und das Kreuz ist nicht mehr im Mittelpunkt. Verderben der Zuhörer. Verse 16 bis 22, das ist sehr stark. Vers 16, das gehört zu Gottlosigkeit. Das führt zu Gottlosigkeit. Vers 16, die unheiligen, leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Und immer mehr Leute werden dadurch angesteckt. Das ist eine weitere Auswirkung. Vers 17, ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Ihre Lehre wird wie ein Krebsgeschwür um sich fressen. So gefährlich ist diese Irrlehre. So gefährlich sind diese ständigen Randfragen. Und diese Irrlehre bringt einige vom Glauben ab. Vers 18, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Sie bringen einige vom Glauben ab. So wichtig ist gesunde Lehre in der Gemeinde. Wenn die Lehre nicht gesund ist, dann kann der Glaube von einigen zerstört werden. Wenn die Lehre nicht gesund ist, dann kann der Glaube von einigen zerstört werden. Moment, Paulus, heißt das, dass einige Christen dann nicht mehr Christen sind? Na, sagt Paulus, keine Angst, Vers 19. Ich habe an diese Frage gedacht. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Er weiß, wer ihm gehört. Das ist 4. Mose 16, 5 und Nahum 1, Vers 7. Der Herr kennt, die sein sind. Der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Wir brauchen keine Angst zu haben. Aber wir sollten im Klaren darüber sein, was geschehen kann, wenn ihr Lehre sich ausbreitet in der Gemeinde. Aber vor allem geht es um Gottlosigkeit. Gottlosigkeit, Vers 16. Besonders bei der Irrlehre, die er hier erwähnt. Diese Leute haben gesagt, wir sind schon auferstanden. Das heißt, es gibt keine Sünde mehr. Wir sind der Sünde tot. Ich kann alles machen, was ich will. Ich bin frei in Jesus. Halleluja. Und diese Leute haben in der Sünde gelebt. Gottlosigkeit. Was ich glaube, hat Auswirkungen in meinem Leben. Wenn ich das Evangelium bewahre, dann werde ich dementsprechend leben. Das haben wir gestern bei Onesiphorus gesehen, Kapitel 1, die Verse 16 bis 18. Aber wenn ich mich ablenken lasse, fruchtlose Diskussionen, Wortstreit, Irrlehre, die Auferstehung ist vorbei, dann wird das zu Gottlosigkeit führen, Vers 16. Aber das ist gefährlich, das ist falsch. Gott sagt es eindeutig, Vers 19, die zweite Hälfte des Verses, jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Eine gesunde Lehre bewirkt einen gesunden Lebensstil. Schauen wir uns die Auswirkungen im dritten Abschnitt an. Verse 23 bis 26. Vers 23, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Diese Ehelehre, diese Streitfragen, sie führen nur zu weiterem Streit. Es wird immer größer. Spannungen in der Gemeinde, gewisse Gruppierungen in der Gemeinde, die nicht bereit sind, einander zu lieben, richtig miteinander umzugehen. Uneinheit in der Gemeinde, einfach weil wir uns ablenken haben lassen. Und es führt auch zu Versklavung. Vers 26, wir können gefangen werden vom Teufel durch solche Ehelehre. Die Auswirkungen, das ist alles die schlechte Nachricht. Das Problem und die Auswirkungen. Schauen wir uns jetzt die Lösung an. Die Lösung. Wie sollte Timotheus mit dieser Situation umgehen? Es gibt einige Antworten. In jedem Abschnitt gibt es eine negative Lösung und dann eine positive Lösung. Wir werden das immer sehen, negativ und positiv. Und das Positive, die positive Lösung, ist immer in diesem Bild. Wir haben schon die drei Bilder erwähnt. Schauen wir uns die Stelle an. Die Verse 14 und 15, negativ, Vers 14, dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen. Mit anderen Worten, erinnere alle daran, dass sie sich nicht in fruchtlose Diskussionen einlassen sollen. Manchmal muss man das ganz klar sagen in der Gemeinde, wenn man spürt, etwas ist da los. Manchmal kann man das einem Einzelnen sagen, aber manchmal muss man das vor der ganzen Gemeinde sagen. Passen wir auf, lassen wir uns nicht von dem Evangelium ablenken. Das Positive ist im Bild in Vers 15. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Der Arbeiter, der richtig schneidet. Timotheus, du sollst dich bewähren als einer, der das Wort Gottes unverfälscht lehrt. Und das ist das beste Mittel gegen Irrlehre. Dass die Lehre in der Gemeinde gesund ist. Die lehren von vorne, die Bibelgruppen leiten, sie müssen eine gesunde Lehre bringen. Sie müssen sich bewähren als Leute, die das Wort Gottes unverfälscht lehren. Wir brauchen solche Christen in unseren Gemeinden, die danach streben, solche Leute zu sein. Die nicht das Gefühl haben, ja, ich kann es mehr oder weniger gut machen, sondern wirklich dieses Ziel haben. Ich will ein Arbeiter sein, der bewährt ist. Das beste Mittel gegen fruchtlose Diskussionen ist gesunde Lehre. Sonntags in der Predigt, in Hausgruppen, zu zweit, durch gute Bücher, gesunde Lehre. Und vergessen wir nicht Kapitel 2, Vers 2. Das passt alles mit dem zusammen, dass wir andere Leute finden, die diese gesunde Lehre bringen können. Das ist das beste Mittel gegen Wortstreit. Verse 16 bis 22 die Lösung. Das Negative ist in Vers 16. Die unheiligen leeren Geschwätze aber vermeide. Lass dich nicht beeindrucken, Timotheus, hab nichts damit zu tun. Das Positive ist im Bild in den Versen 20 bis 22 zu sehen. Die Kommentare tun sich schwer mit diesem Bild der Gefäße. Es gibt einige Möglichkeiten, was dieses Bild aussagen will. Ich meine, dass vom Zusammenhang, wie wir das jetzt kennengelernt haben, dass die Bedeutung klar ist. Aber ich habe jetzt nur Zeit, diese eine Erklärung zu bringen. Ich denke, die Bedeutung ist klar. Vers 20, in einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Diese Ehelehre haben ein ungerechtes Leben geführt. Sie haben gottlos gelebt. Das beste Mittel, Timotheus, ist, dass du anders lebst. Du bist wie ein großes Haus, Und es gibt viele Gefäße in dir, in diesem Haus. Es gibt gute Gewohnheiten, gute Eigenschaften und es gibt schlechte Gewohnheiten, schlechte Eigenschaften. Was du machen musst, du musst dich reinigen lassen von den schlechten Gewohnheiten und von den schlechten Eigenschaften. Schmeiße diese Dinge hinaus. Das beste Mittel gegen ihr Leere in den Versen 16 bis 22 ist ein reines Leben. Ein reines Leben. Und darum geht es in Vers 22. So erklärt Paulus das Bild in Vers 22. Die jugendlichen Lüster aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Die Leute müssen den Unterschied sehen können, Timotheus. Die falschen Lehre, sie leben gottlos. Sie leben in der Ungerechtigkeit. Du musst anders sein. Es muss auffallen bei dir. Du strebst dich nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden. Das ist eine Warnung an Bibellehre und an Gemeindeleiter und an uns alle. Ich habe Angst davor, ein professioneller Bibellehrer zu werden. Ich meine in dem Sinn, ich studiere die Bibel nur, damit ich das anderen weitergeben kann. Boah. Wenn ich mich nicht ansprechen lasse, dann ist was falsch da. Wir müssen aufeinander aufpassen. Wir müssen den Mut haben, manchmal einander darauf anzusprechen. Wenn wir uns treffen, vielleicht als Gemeindeleiter, worüber reden wir? Worüber beten wir? Beten wir nur für die Gemeindearbeit? Das ist sehr wichtig. Aber beten wir auch füreinander, dass wir ein reines Leben führen. Dass wir konsequent leben als Christen. Dass wir Jesus ähnlich werden. Die Mittel gegen ihr Lehre, bis jetzt, Verse 14 und 15, gesunde Lehre. Verse 16 bis 22, ein reines Leben. Jetzt schauen wir den dritten Abschnitt an, die Verse 23 bis 26. Das Negative ist in Vers 23, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab. Vers 23, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Die negative Lösung, weise sie ab, hab nichts damit zu tun. Die positive Lösung finden wir in den Versen 24 bis 26. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und so weiter. Das ist das Positive, die positive Lösung gegen ihr Lehre. Und das ist das Bild und das Bild des Knechtes Gottes. Es geht um Ermahnung in diesen Versen. Es geht darum, dass man manchmal jemanden direkt ansprechen muss, aber in Sanftmut. Vers 25, und die Widersache in Sanftmut zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels herausnüchtern werden, da sie von ihm für seinen Willen gefangen worden sind. Es geht um Sanftmut, weil sie gefangen genommen sind vom Teufel. Also noch einmal Liebe und Wahrheit zusammen hier. Wahrheit, man muss etwas sagen. Ermahnung. Aber in Liebe, in Sanftmut. Wir wollen, dass diese Leute wieder frei werden. Drei Mittel in diesen Versen gegen die Irrlehre. Gesunde Lehre, ein reines Leben und sanftmütige Ermahnung. Das ist eine Kombination, oder? Und die Frage ist, wie sieht's bei mir aus? Das ist ein Rezept für eine gesunde Gemeinde. Prioritäten einer wachsenden Gemeinde. Und vielleicht fühlen wir uns überfordert, oder? Wie Timotheus.
gesunde Lehre, ein reines Leben, sanftmütige Ermahnung, ich will so sein, aber ich bin zu schwach. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Kapitel 2, Vers 1 wieder. Seine Gnade kann dich stark machen. Ich möchte, dass andere Christen von Andrew Page sagen können, er bringt gesunde Lehre, er führt ein reines Leben und ich sehe Wahrheit und Liebe in ihm, sanftmütige Ermahnung. Aber die Gnade ist da, Kapitel 2, Vers 1, in Christus Jesus. Und der Herr der Gemeinde bietet uns heute diese Gnade an. Wollen wir sie abholen?